Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, hallo. Ja, sogenannter Soundcheck. Ja, Sie hören. Gut. Sie auch? Sind Sie auch zu hören?
Mal gucken. Ja.
Okay.
Ich werde gehört.
Sie werden gehört und erhört. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zu einer kleinen Lesung mit Eva Sichelschmidt mit einem Roman, der einen ganz wunderbaren Titel hat, finde ich. Denn er ist, das wird sie selber gleich erklären, mehrdeutig. Wenn man hört, die Ruhe weg, dann denken Sie natürlich alle, ja, dann sitzt man ruhig herum, wie es in diesem berühmten Film heißt, Gus Fraber, keiner regt sich auf. Aber Ihr Titel ist ja auch schon sehr aussagekräftig, wenn es das Buch betrifft. Nicht nur die Ruhe weg, sondern die Ruhe weg.
Naja, also erstmal ist es ja eine feine Sache, wenn man von sich selber glaubt, man hätte die Ruhe weg. Das ist ja auch ein schöner Zustand. Das kann man natürlich auf die Spitze treiben bis zu dem Moment, wo sie dann weg ist, die Ruhe. Und Ruhe, das habe ich erst viel später mitgekriegt, als ich das Buch, da war es schon längst fertig und sogar gedruckt, nochmal gelesen habe, kommt in diesem Buch tatsächlich in sehr unterschiedlichen Formen immer wieder vor. Da will jemand Ruhe haben, da bittet jemand in Ruhe gelassen zu werden, da hat jemand Sehnsucht nach Ruhe. Erstaunlich, Ruhe ist anscheinend auch ein Sehnsuchtswort und vielleicht sogar das Gegenteil von Angst, weil wenn man ruhig ist, dann können sich keine Ängste ausbreiten.
Und vor allem ist eine Ruhe in unserer Zeit ja schon fast ein Ausnahmezustand. Also Sie wohnen ja auch in Berlin, das ist ja nun eine Stadt, die nicht gerade mit Ruhe in Verbindung gebracht wird. Und das Buch spielt an einem bestimmten Ort, den viele, die auch nicht in Berlin leben, natürlich längst als Begriff kennen, Prenzlauer Berg. Das ist so ein Stadtteil, der inzwischen ja phänomenal berühmt ist. Was hat Sie inspiriert, Ihren ersten Roman da anzusiedeln, in dieser Ecke? Persönliche Erfahrungen, leben Sie selbst da oder fanden Sie diesen Stadtteil auch so symbolisch für das, was in Berlin gerade so los ist?
Also ich habe festgestellt, dass inzwischen fast jede große internationale Großstadt eine Gegend wie Prenzlauer Berg hat. Das ist die Gegend, wo sich junge Familien besonders wohlfühlen und wo es eine sehr günstige Infrastruktur gibt, viele Spielplätze, ein bisschen heile Welt. Das soll hier in dem Buch eigentlich, das ist ein Platzhalter, das gibt es überall. Das ist zufälligerweise, oder nein, nicht zufälligerweise der Prenzlauer Berg, denn dort habe ich wirklich 20 Jahre gelebt, sehr gerne. Ich habe dort meine drei Kinder, das letzte nicht mehr ganz, aber die ersten beiden großgezogen und habe dann einfach nur irgendwann gemerkt, wie ich dieser Sache etwas entwachsen war. Ich hatte so das Gefühl, ich muss mal Platz machen. Auf dem Spielplatz will ja jetzt auch keiner mehr.
Nein, es ist interessant, weil es ja auch ein Stadtteil ist, der mit wahnsinnig viel Klischees besetzt ist. Also, dass da immer die jungen Mütter mit ihren totschicken Kinderwagen rumfahren, Kaffee Latte in der einen Hand, Handy in der anderen und in der Mitte der Kinderwagen. Also ungefähr. Es ist ja auch ein Buch, das ironisch mit diesem Stadtteil umgeht und zwei Menschen in den Mittelpunkt rückt, die eben nicht mehr ganz der Generation Baby-Kinderwagen sozusagen zuzuordnen ist. Die beiden Figuren Marlies und Till, Marliese will sie nicht genannt werden, sondern Marlies, man fragt ja mal gern autobiografisch, Erfahrungen vielleicht, aber die Figuren offen nicht, hoffe ich ganz.
Also dadurch, dass ich da so lange gewohnt habe, habe ich natürlich eine Menge Beziehungen gesehen, miterlebt. Ich hatte viele Freunde mit Kindern im gleichen Alter. Wir haben Kindergärten gegründet, Schulen. Eines Tages haben wir die Kinder dann in den Fernbus gesetzt. Alle heulten, da ging es dann zum Studium oder so. Das waren 20 Jahre. In diesen 20 Jahren ist sehr viel passiert. Viele Beziehungen sind gescheitert, viele neue Zwischen-Patchwork-Familien sind entstanden. Ja, also das sind schon Alltagsbeobachtungen von mir, klar. Da musste ich eigentlich nichts wirklich erfinden.
Ja, wie hat sich das dann entwickelt? Weil es ja immer interessant ist, man hat vielleicht eine Idee, dass man sagt, man möchte mal ein bisschen darüber schreiben, was man zum Teil selbst erlebt hat, einen Ort natürlich in den Mittelpunkt stellen, der natürlich einem selbst vertraut ist. Aber es gibt ja immer so eine Initialzündung. Ja, Was war die Initialzündung für dieses Buch?
Ja, das kann ich ganz klar sagen. Wir sind 2013 mit der Familie nach Italien, nach Rom gegangen, auf eigene Faust. Und als ich dort plötzlich mit den Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, die so ein Umzug einer jungen Familie mit sich bringt, Neuorientierung, auch dieses harte Leben im Süden, dieses wenig auf Kinder eingerichtete, was die Italiener tatsächlich haben, weil sie auch inzwischen gar nicht mehr so viele Kinder haben. Da habe ich mehrfach gedacht, oh, der Prenzlauer Berg, das war ja doch irgendwie eigentlich ein sehr paradiesisch. Und als ich dann aber noch mal ernsthaft drüber nachdachte, fiel mir plötzlich auf, ja, wie war es denn eigentlich? Oder wie, was ist da im Augenblick der Zustand? Und dann kam die Geschichte quasi von alleine auf mich zu.
Haben Sie auch diese berühmte Sache, heißt es ja von Autoren, der erste Satz muss da sein, dann läuft es von alleine. Aber manche sagen, der letzte Satz muss da sein, dann läuft es. Wie war es bei Ihnen?
Ja, das sogenannte Kraftwort, wie meine Großmutter das nennen würde, mit dem das Buch anfängt, sicher, das drängte sich auf durch eine Geschichte, die mir auch mal eine Freundin erzählt hat. Die sagte, Prenzlauer Berg-Puppies findet sie so unsexy, sie erträgt das alles nicht mehr. Gibt es eigentlich nicht einen normalen Mann? Man sieht nur irgendwie diese Väter, die immer diese Kinder wägen und auch alle schon so ein bisschen pummelig sind. Und dann gibt es nur diese Hipster mit den Gartenzwergbärten. Sieht man mal zwischendurch irgendwas Interessantes im Prenzlauer Berg? Und sie würde da immer am Sonntag so rumstreifen und sich so überlegen, mit wem wird's dir eigentlich oder könnte man sowas anfangen? Und so geht dann das Buch auch los. Und ich denke,
das wollen wir jetzt auch hören, den Anfang des Buches. Erschrecken Sie nicht über ein Kraftwort. Das gehört längst zur deutschen Sprache.
Sehr schulhofgebräuchlich, würde ich sagen. Ficken, dachte sie. Das Wort war ihr beim Anblick des Familienvaters in den Sinn gekommen, der umständlich und in gekrümmter Haltung damit beschäftigt war, eine schwere Gründerzeit-Haustür aufzuschließen. Eines dieser kleinen Holzfahrräder ohne Pedale klemmte unter seinem rechten Arm. Von seiner linken Schulter drohte ihm ein Jutekorb zu rutschen, aus dem buntes Sandspielzeug ragte. Ficken, dachte sie, und ficken, sagte sie beiläufig vor sich hin, als sie auf der Höhe des jungen Mannes angekommen war, der sich soeben mit seinem gesamten Körpergewicht gegen die einen Spalt breit geöffnete Tür stemmte. Leise sagte sie es, doch gerade laut genug, damit er es hören musste. Sie spürte seine Verwunderung im Nacken, den verdutzten Blick, den er ihr nachwarf, und ging in unvermindertem Tempo weiter. Ein Paar mit einem Kinderwagen und einem Kleinkind kam ihr ziellos schlendernd entgegen. Sie schätzte das Alter der beiden auf Ende 20. Die vornübergeneigte Mutter hielt das vor sich hin stolpernde Kind, das anscheinend erst vor kurzem zu laufen begonnen hatte, an beiden Händchen. Der Vater schob einen unförmigen Kinderwagen, aus dem das kleine, heiserne Krähen eines Neugeborenen zu hören war. Es war einer dieser teuren Geschwisterbuggies, die aussahen wie ein aufgebockter Bürostuhl mit integriertem Wäschekorb. Die junge Frau trug ihr blondes Haar zu einem dicken Pferdeschwanz gebunden, eine ausgebeulte Jeans mit elastischem Schwangerschaftsbund und Wandersandalen mit Klettverschlüssen. Sie wirkte müde und ausgelaugt, als hätte sie eine lange Trekkingtour in einem unwegsamen Gelände hinter sich gebracht. Dem jugendlichen Vater lichtete sich bereits das Haar über der Stirn und auch auf dem Hinterkopf breitete sich eine Art Naturtonsur aus. Passend dazu umgab ihn die Sprachlosigkeit eines Schweigemönchs. Sowohl die Frau als auch der Mann starrten Marlies im Näherkommen mit unverhohlener Neugier an. Erst da bemerkte sie, dass sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht ausgebreitet hatte, als hätte sie sich soeben einen Witz erzählt. Plötzlich schoss ihr eine Liedzeile durch den Kopf. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Zeit. Die Zeit war ein grausamer Gegner. Vor nicht allzu langer Zeit war dieses Paar wirklich einmal jung und unbeschwert gewesen. Ja, wer weiß, vielleicht sogar unbändig ineinander verknallt. Mit ein wenig Fantasie konnte Marlies sich die Mutter mit einer Hartgummifigur als Strandschönheit in einer Bar auf Ibiza vorstellen. Und der Prenzlauer Bergpapi? Vielleicht war das mal ein hotter Typ gewesen. Mit einem Augenaufschlag, der den Damen in die Magengrube fuhr. Oder war er der Schlauste, ein unwiderstehlicher Frauenversteher gewesen? Der mit dem halben Meter Kant und Hegel neben dem Futon und einem Pariser für alle Fälle unterm Kopfkissen? Das alles konnte noch nicht einmal 2 Jahre her sein. Und nun? Wann mochten die beiden wohl das letzte Mal Spaß oder Sex gehabt haben? Es war später Nachmittag an einem Sonntag im Frühsommer. Marlies war auf dem Heimweg vom Yoga. Berlin zeigte sich in der schon tief stehenden Sonne wieder einmal von seiner charmanten Reisekatalogseite. Die bunt sanierten Altbauten warfen lange Schatten über die breiten Gehwege, auf denen junge Menschen in engen Hosen und mit weiten Mützen die Straßencafés belagerten. Pärchen schuckelten gemeinschaftlich an Kinderwagen, in die sie verliebte Blicke versenkten, und die zahlreichen Spielplätze waren so gut besucht wie das Oktoberfest zum Anstich.
Vielen Dank, das ist die Einstimmung. Jetzt haben wir Marlies kennengelernt, die eine ganz wichtige Beobachtung gemacht hat, die ja jeden von uns melancholisch stimmt. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Also das, als ich das gelesen habe, habe ich dann auch gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Das ist, wenn man sich morgens in den Spiegel guckt, denkt man das ja eigentlich fast jeden Tag, was hat die Zeit jetzt schon wieder angerichtet. Das scheint so sozusagen auch das Motto dieses Buches zu sein, was macht die Zeit mit uns Menschen, was macht sie mit Gefühlen, ja, was macht sie auch mit unserer ganzen Einstellung zum Leben oder der Verantwortung, die wir ja doch immer haben. Wie wichtig ist sozusagen dieser Satz als Motto für Ihr Buch geworden?
Ja. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Satz. Denn die Kindern sagt man vielleicht in der Erziehung so schlaue Dinge wie, werde doch einfach so, wie du bist, zum Beispiel. Sowas wird ja gerne behauptet, dass das möglich sei. Und man macht sich natürlich Gedanken, wie möchte ich werden, was für Möglichkeiten habe ich, wenn man jung ist. Aber eines Tages fragt man sich vielleicht auch, wie ist es denn gekommen, dass ich der bin, der ich heute bin, und in der Weiterführung, warum bin ich eigentlich nicht der geworden, der ich hätte sein wollen können, idealisiert. Ja,
ja, diese Gedanken macht sich Marlies, und wenn ich sehe, es ist ja Ihr erster Roman und Sie selber haben ja eine sehr bunte Karriere schon hinter sich. Sie haben wahnsinnig viel gehabt mit Film, mit Kunst, mit Kostümbildern zu tun gehabt, mit Kunst auch sehr viel. Was bedeutet jetzt für Sie diese Gedanken, die Sie vielleicht auch im Anblick, ich denke mal, bei Vorbildern steht man und denkt, was hat sozusagen auch die Welt mit einem gemacht. Wie sind Sie sozusagen darauf gekommen, Sie wollen mal Ihre Gefühle und Erfahrungen auch in Worte ausdrücken? Sie ist übrigens verheiratet mit dem wunderbaren Dichter Durst Grünbein, einer unserer größten deutschen Dichter. Hat Sie das eigentlich jahrelang erstmal abgeschreckt, selber zu schreiben, und haben Sie jetzt gesagt, jetzt muss es mal sein, jetzt muss ich mich mal auch in Worten ausdrücken dürfen?
Nein, ich habe immer geschrieben, also wie man das so tut, Tagebuch schreiben, Briefe schreiben, ich schreibe jeden Tag Postkarten. Ich habe auch immer kleine Alltagsbeobachtungen geschrieben, für die Kinder Tagebücher verfasst, naja, eben, was man so tut. Und dann habe ich vor ein paar Jahren mal eine Biografie einer Hutmacherin geschrieben, einer Freundin von mir, und da fiel mir plötzlich auf, ja, also natürlich hatte ich, wie sagt man, großen Respekt vor ordentlichem, langem Fließtext. Es gibt da auch einen gewissen Anspruch, den ich schon an mich habe. Und als ich diese Fingerübung der Biografie hinter mich gebracht habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich es ja doch. Und dann habe ich einfach losgelegt. Aber das Schreiben war schon als Idee, lange bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, schon allein durch das Lesen. Ich lese unglaublich viel immer. Das ist ja, gehört ja nun einmal zusammen, nicht? Wenn man so viel liest, denkt man, könnte man es vielleicht nicht auch mal schreiben?
Ja, genau. Was haben Sie denn gelesen früher? Also ich meine, es ist ja immer, man sagt ja später, wenn man seinen ersten Roman, vielleicht auch den zweiten, dritten schreibt, irgendwo ist ein vielleicht im Hintergrund steht ein Pate oder Paten, dass man sagt, ja, es wäre schön, wenn man in die Richtung schreibt, natürlich nie kopieren, keine Epigonen schreiben.
Ja, also beeinflusst ganz früh, als ich jung war, hat mich Walter Kempowski. Ich habe da alles gelesen, was man lesen konnte, mehrfach die Chronik. Habe ein Faible für Familienromane. Auch das hier ist natürlich eine sehr kleine, runtergebrochene Form eines Familienromans. Auf dem Buch steht eigentlich die Frau, die aufbricht. Ja, also wäre es nach mir gegangen, hätte ich mehr gesagt, hier befinden sich alle im Wandel. Die Frau ist nur häufig, wie das in unserem Leben eben so ist, die treibende Kraft. Die Männer können sehr viel aushalten, bleiben häufig auch in Beziehungen sehr ruhig, gehen vielleicht mal fremd im Stillen und Geheim. Aber die Frauen sagen immer, Mensch, bist du dick geworden, nun mach doch mal irgendwas, können wir nicht irgendwo hingehen, wir sitzen schon wieder vorm Fernseher. Also auch das hier ist eben ein Familienroman, und der Familie, das Vorbild für Familienromane an und für sich, der Familienroman, die deutsche Chronik, kommt meiner Meinung nach von Walter Kempowski als Nachkriegsliteratur.
Ein großes Vorbild, ein großer Autor, der leider auch nicht mehr lebt, aber der wirklich einen großen Nachlass auch hinter sich gelassen hat. Ja, Sie sagen, kleiner Familienroman, und zur Marlies gehört Till. Und Till ist auch eine, ja, so ein, wie Sie gerade schon beschrieben haben, der eigentlich lieber vorm Fernseher sitzt als was anderes. Aber keine ihrer Figuren ist ja einfach nur faul oder träge oder dies oder jenes. Es gibt ja für alles immer auch einen Grund. Auch Till ist ja ein sehr, ich mag ihn gerne, diesen Till. Und vielleicht sollten Sie uns mal Till vorstellen, der mit Marlies seit vielen, vielen Jahren zusammenlebt und vielleicht nicht mehr, ja, wie ein Raging Bull durch die Gegend rennt.
Als im Flur die Jacke an die überfüllte Garderobe hängte und ihre Turnschuhe abstreifte, hörte sie von oben bereits die jaulende Jimi Hendrix-Gitarre. Sie stolperte zunächst über ein paar hellblauer Gummistiefel in Größe 34 und trat dann mit dem rechten Fuß schmerzhaft auf ein Plastikzebra. Es war ganz erstaunlich, was für eine Verwüstung ihre Familienmitglieder im Haushalt anrichten konnte, wenn man ihnen auch nur für 2 Stunden den Rücken kehrte. Sie erklommen die enge Wendeltreppe zur Wohnküche, stellte das Bier und den Wein in den Kühlschrank und betrachtete eine Weile in stiller Konzentration den Turm aus verschmierten Tellern und verkrusteten Töpfen, der schief aus der Spüle ragte. Ihr Blick wanderte an dem mit Tomatensoße gesprenkelten Griff der Besteckschublade entlang, als Jimmy urplötzlich Ruhe gab und Till vom Sofa aus »Marlise« rief. Das Sofa war seit langem schon nicht nur bei nächtlichen Schlafproblemen, sondern auch tagsüber zu Tills beliebtestem Aufenthaltsort geworden. Marlies, aber Marlise zu rufen, war ihm bei Androhung der schlimmsten ehelichen Konsequenzen seit jeher verboten. Till lächelte sanft, räkelte sich behaglich und verschränkte die Arme hinter dem Kopf, als Marlies ins Zimmer trat. Von wegen vor Sorgen über seine Familienprobleme kein Auge zutun können. Sogar tagsüber und bei bester Beleuchtung gelang ihm das ganz prächtig. Marlies kam es so vor, als ob seine echten Bedenken sich genau genommen nur darauf beschränken, dass sein Lieblingsfußballverein eventuell einen Listenplatz abrutschen oder eine seiner teuren Platten einen Kratzer bekommen könnte. Till verbrachte seine Tage damit, vom Sofa aus Sportsendungen oder seine Lieblingsserien im Pay-TV zu schauen und dazu Musik zu hören. Hin und wieder klampfte er dabei uninspiriert, wie sich Marlies ausdrückte, auf seiner alten Akustikgitarre. Kamen die Kinder nachmittags nach Hause, machte er mit ihnen Hausaufgaben, ging mit beiden zum Arzt oder einkaufen oder brachte sie zum Sportverein. Wenn sich Marlies abends von ihrem Schreibtisch erhob, war die Küche in ein Schlachtfeld verwandelt, aber es stand auch meistens ein Topf mit Nudeln auf dem Herd. Immerhin. Es gab nicht wenige Freundinnen, die sie um diese Art Hausmann beneideten. Das einzige regelmäßige Einkommen, über das Till verfügte, war die klägliche Gage eines Auswechselgitarristen in einem Musical. Zunächst hatte er sogar den Hauptpart gespielt mit 5 Auftritten pro Woche, doch dann waren seine alten Depressionen wieder aufgetaucht. Die Dauerschleife der immer gleichen Gassenhauer hatte Tills Gemüt stark in Mitleidenschaft gezogen. Als Frohnatur konnte er ohnehin nicht durchgehen. Sein Therapeut riet ihm schließlich zum Aufhören. Der Job bei einem Musical sei nichts für sein Selbstbewusstsein. Eine Erkenntnis, zu der Till nach einem Jahr auch ohne die Investition von 100 Euro pro Sitzung hätte kommen können, wie Marlies fand. Aber Till genoss es, bei jedem Wehwehchen einen Therapeuten aufzusuchen. Er kannte für jede Stimmungsschwankung einen anderen Experten und für Erektionsstörungen sogar eine Frau vom Fach der Seelenklempner. Der exklusive Zuhörer war dabei für ihn mehr als nur Nervenberuhigung, sondern die einzige und letzte Möglichkeit, Verständnis zu empfangen. Wenn er nicht in harter Währung bezahlte, wer würde ihm dann zuhören? Seine Eltern hörten niemandem zu, noch nicht einmal einander. Vor seinen Freunden schämte Till sich wegen seiner Unzulänglichkeiten. Und Marlies Verständnis hatte sich im Mahlstrom der Zeit zerrieben. Marlies Ansicht nach hatten die Therapien und die Erklärungen der Psychologen vor allem eine Funktion. Sie erlaubten Till den schmerzfreien Rückzug aus unangenehmen Situationen und das ohne ein lästiges, schlechtes Gewissen oder die Übernahme von Verantwortung. Die Schuld an seinen vermeintlichen Bindungsproblemen trug entweder der strenge Vater, der ihn ein Kinderleben lang auf Distanz gehalten hatte, oder aber seine labile Mutter, der er seine mangelnde Entschlussfreudigkeit verdankte, oder seinem Dasein als Einzelkind, da er nie unter Konkurrenzdruck gebracht und somit auch nicht wettbewerbsfähig gemacht worden war. Es mangelte ihm an Verständnis und Fürsorge und auch seine Frau geizte mit ihrer emotionalen Großzügigkeit, so hatten es die diversen Therapeuten in unzähligen Sitzungen herausgearbeitet. Seine sexuellen Probleme hingegen hätten etwas mit seinem verletzten inneren Kind zu tun. Diese letzte Erkenntnis hatte Till Marlies unlängst erst zu erklären versucht. Aber da Marlies dazu eine ganz andere Meinung hatte und sie den Erläuterungen nicht so recht folgen konnte, stand für sie fest, wie sie es auch in nicht mehr ganz frischer Erinnerung hatte, dass die Dinge einmal ganz prima geklappt hatten. Warum Till, der sich immer schon mit Hingabe an der eigenen, doch immer gleichen Familiengeschichte abarbeitete und noch vor kurzem ein recht passabler Liebhaber gewesen war, heute aber untenrum immer häufiger den lahmen Gartenschlauch gab, war ihr ein unlösbares und vor allem ein recht unerfreuliches Rätsel. Vielleicht ist ja alles egal, dachte Marlies plötzlich und trat näher. Till lächelte noch immer. Dieser einfältige Gesichtsausdruck konnte Marlies auf die Palme bringen. Obwohl sie wusste, dass es bestimmt diese Art zu lächeln gewesen war, die Frauen wie Sina hatten auf den Plan treten lassen. Die nannten das dann bestimmt süß. Plötzlich fühlte sie sich hundemüde. Sie hatte beim Yoga heute alles gegeben und wollte jetzt nur noch Ruhe. Sie hatte Sehnsucht nach einem Zustand, in dem ihr endlich einmal alles egal war. Alles egal. Eigentlich war Till schon das, was man hübsch nennen konnte. Vor 20 Jahren hatte er ihr auf jeden Fall ausgesprochen gut gefallen. Sein braunes Haar und seine sanften Augen, die Ruhe und Gelassenheit, die er ausstrahlte, seine klassische Nase und seine breiten Schultern, der gerade Rücken und die für einen Gitarristen recht ungewöhnlichen Klavierspielerhände. Und auch heute noch, bei gut 1,90 Meter, konnte er aussehen wie der kleine Junge auf den Schwarz-Weiß-Fotos im Bücherregal der Schwiegereltern. Nur sexy fand sie ihn irgendwie nicht mehr.
Vielen Dank, ja, das ist Till. Ich finde auch herrlich, was Sie natürlich als Stilmittel sehr viel benutzen, ist Ironie. Also es wird ja nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wie wichtig ist es für Sie, denn Sie schreiben ja durchaus über ernste Probleme, dass das Ganze auch so einen leicht ironischen Unterton hat?
Das sind ja streng genommen Dinge, über die man ohne Ironie gar nicht schreiben kann. Was würde das für eine komische Befindlichkeitsprosa werden? Es lebt das Ganze lebt auch in meiner Vorstellung, auch in meinem Kopf, von den skurrilen Alltagsbeobachtungen, wo man wirklich denkt, nee, also muss das jetzt sein? Muss das so aussehen? Warum benehmen sich die Leute so? Aber auch dem direkten Gefühl, was für eine Tragik ist das, wenn Menschen sich gar nicht mehr richtig erkennen, wenn es gar keine Zeit mehr dafür gibt, einander zugewandt zu sein, wenn das Leben so doll die Korsett, die Strapsen anzieht, dass man keine Luft mehr kriegt und man eigentlich nur noch im Kreis herumrennt und in irgendeiner Passage sagt auch mal eine andere Nachbarin, ich bin im Grunde genommen, habe ich einen Dauerlauf in Holzpantinen hingelegt, 20 Jahre lang um die Kinder und um den Mann und wir haben eigentlich gar nicht mehr miteinander geredet. Das ist natürlich schon traurig und wenn man das nicht ironisch ausdrückt, dann hat man zum Schluss Betroffenheitsprosa, sowas will man ja auch nicht lesen.
Ja, Marlies findet ja dann einen ganz eigenen Weg, aber das Schöne ist ja, dass dies auch kein Buch ist, wie so viele in der deutschen Literatur gibt, wo sozusagen dann immer im Hintergrund die Hoffnungslosigkeit am Horizont ist. Sie haben mal gesagt, Sie sind romantisch veranlagt und Romantik besteht ja nicht, da bin ich mit Ihnen sehr, stimme ich mit Ihnen ganz überein, dass man immer jeden Tag rote Rosen vor die Tür gelegt bekommt. Ein bisschen Romantik ist dann doch noch in diesem Buch drin und ich glaube, das macht dieses Buch auch besonders lesenswert, weil man mag am Schluss Marlies und Till durchaus, trotz ihrer Macken und ihrer merkwürdigen Ausbruchsversuche aus der Ehe. Also wie romantisch sind Sie?
Ja, es stimmt. Ich glaube zum Beispiel an romantische Liebe. Und das romantische Liebe hat für mich eben nichts mit diesen Bekundungen zu tun, Pralinen am Hochzeitstag, irgendwelche Geschenke oder so, sondern die romantische Liebe kennt auch die Momente, wo sie sich verflüchtigt, wo sie manchmal gar nicht so richtig anwesend ist, lebt aber davon, dass sich zwei Menschen einander zuwenden und in dieser alten klassischen Art, in guten wie in schlechten Zeiten, ja manchmal auch grimmig, streckenweise auch schlecht gelaunt, vielleicht auch, wenn es denn sein muss, mit irgendwelchen Seitensprüngen, wenn es gar nicht anders geht, all das gibt es, trotzdem man eben romantisch aneinander festhält und versucht, bei all dem den anderen immer noch zu erkennen, sich mit dem anderen ernsthaft zu befassen. Und das ist etwas, ich weiß nicht, ob es weniger wird, aber auch da wieder die Altersbeobachtung. Viele Paare, die ich in meinem Bekanntenkreis habe und hatte, haben so zusammengelebt, als hätten sie sich so zufälligerweise an der Bushaltestelle kennengelernt. Und wenn sie plötzlich bestimmte Angewohnheiten hatten oder optisch nicht mehr ganz so straff waren wie zu Beginn der Beziehung, dann wurden sie einfach gegen den nächsten Menschen von der Bushaltestelle ausgetauscht. Und das hat mich, das wundert mich, dass man das in so einer Einsamkeit leben kann. Und da ist auch hier ist natürlich eine Menge Einsamkeit drin, ja.
Und es sind Kinder natürlich im Spiel und ich glaube, das ändert auch schon, wenn das jetzt ein kinderloses Paar wäre, wäre es alles anders. Aber die Kinder, sie haben ja selber 3 Kinder und diese Kinder, die hier vorkommen, mit all den Macken, die Kinder haben, sie sehen, wie sie beschreiben in der Küche, ich sehe meine Söhne zu Hause Spaghetti machen. Es klebt die Tomatensauce überall und man weiß gar nicht, wie groß, wo überall Tomatensauce kleben kann. Kacheln, Herd, Mikrowelle, alles. Und das ist sehr, sehr toll beobachtet. Wie gesagt, sie haben selber Kinder. Und diese beiden Kinder, die vorkommen, spielen ja auch durchaus eine sehr, sehr große Rolle. Eine spannende Rolle, finde ich auch.
Ja, die beiden Kinder, die werden ja im Grunde genommen in dem Moment, wo es eine Schieflage in einer Beziehung gibt oder Kinder generell in Ehen, in Beziehungen, immer so ein bisschen in Geiselhaft genommen, nicht? Also sie sollen plötzlich auch bei Trennungen Stellung beziehen, sie müssen eventuell irgendwo hinziehen, wo sie gar nicht hinwollen. Sie sind minderjährig, deswegen müssen sie folgen, sie werden nicht gefragt, sie haben sich das alles nicht ausgesucht. Und auch da kann man wirklich Mitleidsgefühle bekommen. Was tun wir? Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, die da hinten, auch ich selber, da ist auch eine Menge drin, was aus meinen Beobachtungen kommt. Was tut man den Kindern so an, indem man eben das Gefühl hat, ja, ich möchte mich gerne selbst verwirklichen, deswegen gehe ich jetzt mal eben kurz in ein ganz anderes Land. Tut mir leid, ihr müsst leider mitkommen, weil was soll es anderes sein? Und dann stehen die da und sagen, mir geht's aber gerade prima in der Schule und man nimmt sie unter den Arm, packt in den Koffer und zieht mit ihnen weg, zum Beispiel. Also
ja, leider sind wir schon am Ende unserer halben Stunde. Also das Buch lohnt sich sehr zu lesen, muss ich sagen, weil wirklich jeder erkennt garantiert etwas wieder aus dem eigenen Leben. Manchmal fasst man sich dann auch an die eigene Nase und sagt, ja, eigentlich müsste man da auch mal wirklich wieder dran arbeiten. Und es ist trotz aller Melancholie, die das Buch auch hat, wie gesagt, auch sehr humorvoll geschrieben. Und ich will natürlich über das Ende nichts sagen, aber wie gesagt, Sie müssen nicht am Schluss deprimiert in die dunkle Nacht hinausziehen. Das ist schön. Ihnen ganz herzlichen Dank. Und ich könnte mir Marlies sogar als Fortsetzung vorstellen, weil ich mich frage am Ende des Buches, wie geht's jetzt wirklich weiter mit ihr und Till, den Kindern? Also wäre das theoretisch möglich?
Ich danke Ihnen sehr, Frau von Schwarzkopf. Das freut mich, dass Ihnen das Buch offensichtlich gut gefallen hat. Und ja, diese Geschichte kann immer weitergeschrieben werden, so wie Geschichte weitergeschrieben wird. Und ich könnte mir vorstellen, wie es mit den beiden auch demnächst in abenteuerliche neue Richtungen geht.
Herzlichen Dank und viel Erfolg für das Buch. Es ist frisch erschienen. Also freut mich, dass Sie heute die Zeit hatten, hier auf der Messe auch noch aufzunehmen. Haben Sie noch eine Lesung heute Abend irgendwo oder sind
Nein,
Sie wieder weg?
Ich hatte gestern eine, ich bin dann wieder weg.
Okay, ich vielen herzlichen sehr. Dank
und danke Ihnen auch
Dank fürs Zuhören. Fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.